Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hohoho und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 122 vom 25. Dezember 2024, direkt aus der weihnachtlich geschmückten digitalen Bodenprofilgrube. Und in diesem Jahr habe ich die große Ehre, mit dem Julian zusammen diese Jahresendfolge zu gestalten. Hallo Julian.
Hohoho, auch von meiner Seite.
Ja, du bist ja, oder wir beide als Bartträger sind ja jetzt voll in unserem Element. Der muss eigentlich nur noch weiß angepinselt werden, ein bisschen Verkleidung und dann geht das los, ne? Weihnachtsgeschenke.
Ja, dick bin ich schon, das ist der Vorteil.
Ach,
lustig bin ich auch.
Also. Ach, lustig auf jeden Fall. Ich wollte jetzt keinen Body-Shaming-Contest anstoßen hier bei uns beiden Pummelchen. Aber Julian, bist du schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Wie ist es bei dir? Du hast ja Kinder.
Ist möglicherweise. Wird heiß drauf hingefiebert. Arbeitstechnisch morgen ist tatsächlich nochmal ein Arbeitstag, einmal vor Heiligabend, aber ansonsten so langsam kommt es denn so, die Stimmung, ne?
Echt? Du musst am 23. nochmal ran, ja?
Ja, ich habe jetzt halt keinen Urlaub eingereicht, daher wir bereiten noch ein bisschen neue Module vor in Ruhe, also das geht ganz gut dann. Und ja, dann steuern wir so langsam, aber sicher auf Heiligabend dann auch zu.
Na, das sei dir gegönnt, ja. Hat man nicht so auf dem Schirm vielleicht, ne? Also es gibt so klassische Berufsgruppen, die noch bis kurz vor Weihnachten arbeiten oder natürlich sogar an den Feiertagen, ne? Aber der emsige Dozent, der dann auch noch da sitzt und Lehrveranstaltungen vorbereitet, Julian, dann den kann man auch mal denken.
Ja.
Julian, wir denken hier aber nicht aneinander, sondern das ist unser Format, um eben mehr oder weniger aktuelle und lustige Forschung rund ums Thema Böden auszutauschen. Und ich habe jetzt aber mir mal überlegt, wir sind jetzt in den Wintermonaten, es ist auch etwas kühler, muss ich sagen. Allerdings gibt es an weiten Stellen noch keinen Bodenfrost. Und ich bin ja jetzt immer in Hessen unterwegs zu einer Bodenkartierung. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, vielleicht hast du da Erfahrungswerte, wie ist denn das eigentlich bei Bodenfrost tatsächlich mit dem Pyrkauer? Verträgt sich das oder nicht? Hast du das schon mal gemacht irgendwie?
Eigentlich schon. Also wir waren ja auch letzte Woche mit unserem Basismodul unterwegs. Also wer es auch hört, schöne Grüße, war schön. Und mein Kollege, der Felix, sagte auch schon mal, er hofft, dass es schneit, weil jedes Mal schneit es, wenn er draußen ist. Wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Schneeregen, wenn auch kein Bodenfrost. Normalerweise, sag ich mal, sind wir nicht in den Gefilden, wo es wirklich hart durchfriert. Also eigentlich geht das sogar ganz gut. Dann ist mir sogar lieber bei einem feuchteren Boden ein bisschen Frost lieber, als wirklich die Feuchtigkeit, weil du ja halt sonst leicht auch mal einen Kernverlust irgendwo hast, wenn es ziehst. Aber normalerweise haut das noch hin. Das geht ganz gut. Also da muss es schon sehr, 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 sehr kalt und sehr lange anhaltend kalt sein. Also ich kann mich erinnern, so in der Arbeitslaufbahn hatten wir mal zwei Winter hier, die so kalt waren, dass selbst die Mosel und der Lacher See überfroren waren. Da hat man dann auch mal wirklich so 12, 13 Grad unter Null in der Nacht. Das wären so Bedingungen, da wird es dann ein bisschen schwieriger tatsächlich. Aber ansonsten ein bisschen normaler Bodenfrost, das haut eigentlich ganz gut hin.
Okay, da bin ich beruhigt. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich fahre am 5. Januar wieder raus, sonntags Anreise, Montag, der 6. Januar, da geht's los. Und ich kann mir aber auch vorstellen, jetzt mal so aus der Praxis geschwätzt, ne, es ist ja wirklich ein Riesenproblem, gerade so bei lehmigen, gut bindigen Böden und so. Da dreht sich auch gerne mal beim Drehen des Pyrkauers, wenn der eingeschlagen ist, dreht man den ja am besten immer mal so ein, zwei, dreimal herum. Da dreht sich manchmal etwas heraus und beim Rausziehen habe ich auch oft das Problem, dass dieses bindige Material dann so ein bisschen rauskippt quasi, ne, und dann quasi der Oberboden verloren geht. Und da kann ja vielleicht so ein gefrorener Pfropfen, der das sozusagen, das darunter befindliche Bohrgut mit hinauszieht und festhält, kann ja vielleicht gar nicht schaden, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, sicher. Ich meine, das ist halt immer so eine Erfahrungs- und Gefühlssache, ne? Teilweise siehst du es ja auch schon beim Einschlagen, wenn du also irgendwie auf dem festeren Teil halt sitzt, dass der Pyrkauer schon beim Einschlagen so ein bisschen hin und her zittert, dann weiß man meistens schon, okay, wahrscheinlich hat der gerade seine Probe schon beim Reinschlagen verloren.
Ja.
Also üblicherweise klar, ne? Wenn man ein bisschen sanft dran dreht, eventuell mit leichten Links-Rechts-Bewegungen halt gleichzeitig zieht, dann geht das normalerweise noch spätestens beim zweiten, dritten Versuch ganz gut raus dann, ne? Ansonsten klar, muss man halt einfach über geschlossene Kammern dann eben nachdenken, ne? Das ist Split Tube oder sonstiges, was man dann halt nimmt. Aber meistens hat man immer noch irgendwo eine Probe rausgekriegt.
Ja, das geht mir auch so. Das größere Problem ist da in diesen Gefilden tatsächlich eher, dass wir tatsächlich mitunter sehr steinigen Untergrund haben, ne? Also Soli-Fluktionsdecken hatten wir ja auch mal am Rande drüber gesprochen, ne? Und da ist es so, dass sich der Pirkauer liebend gern festfährt und ja. Dann wir mit größtem Einsatz und wirklich mit, ich hab neulich bei strömendem Regen wirklich mit meinem Kollegen im Wald gestanden, mitten im Wald, das hat wirklich wie aus Eimern gegossen. Und der Pirkauer hatte sich festgesetzt, ne? Und wir waren dann aber so, wir haben gesagt, wir gehen jetzt nicht ins Auto und dann findest du den ja nachher nicht wieder, wenn du den nicht ordentlich markierst und so, ne? Und wir haben dann einen Hebel gebaut und haben ihn mit Ach und Krach gedreht bekommen und dann irgendwie geht das dann, ne? Also das ist, glaube ich, eher das größere Problem. Aber ich mache am 1. Januar mal eine Lehrbuchfolge zum Temperaturhaushalt von Böden. Das habe ich mir schon länger vorgenommen. Und das ist vielleicht auch so eine Fehlvorstellung, ne, was man so vom Permafrost kennt, dass hier in unseren Breiten, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass der Boden metertief zufriert. Ich glaube, das ist nicht die Realität, ne?
Nee. Und was du halt auch sagst, ne, also ich glaube, das größere Problem ist tatsächlich eher, wenn du irgendwo ins Ausgangsgestein hämmerst. Das finde ich ist halt auch so ein Mitnahmeeffekt, ne? Das ist nicht vorgeschrieben, dass die Meterpeilstange einen Meter rein muss. Also wir haben aus den Gefilden habe ich tatsächlich einen Bohrstock, den wir aussortiert haben, aus der Gerätesammlung bei uns im Büro liegen, eben für die ersten Geländesitzungen meistens, um das eben auch zu zeigen. Weil wir es da tatsächlich geschafft hatten, dass da so eine Gruppe mit 4, 5 sehr testosteronschwangeren Herren da war, die dann meinten, na, es geht halt schwer, aber wir müssen immer weiter und weiter und weiter. Dann war das Ding einen Meter drin und dann begann das Drehen. Und was wir nachher rausbekommen haben, also ich kann mal noch ein Foto machen eventuell im neuen Jahr, dann schicken wir es nochmal irgendwie über die sozialen Kanäle. Das Ding ist gedreht. Also die Bohrkammer ist spiralförmig. Also die haben es tatsächlich geschafft, den so fest reinzuhauen, dass beim Drehen des Pirkhaus, um den irgendwie zu lockern, haben die diesen Verbundstahl verwunden.
Oh. Also
das Ding endet jetzt quasi so 45 Grad versetzt oben zu unten die Bohrkammer.
Oh.
Also da sieht man dann schon, wie viel rohe Kraft da sinnlos reingebuttert wurde.
Hm.
Weil sie halt dachten, ja, der Meter muss weg, ne? Also nee. Und das halt auch auf einem Ranker irgendwie. Also.
Auf gar keinen Fall, ja. Das habe ich noch nicht gehört. Was ich geschafft habe jetzt natürlich ist, wir haben einen niegelnagelneuen Pirkauer mitgenommen und am Ende hat der halt überall Dellen, ne? Gerade an den Kanten da zur offenen Kammer hin, ne? Da ist dann halt mal eine Delle, das ist vollkommen normal und im Laufe der Zeit wird der auch mal krumm, den kann man relativ günstig wieder richten lassen, das wusste ich auch nicht. Aber ja, gut, wir gleiten ab in ein Pirkauer Fachgespräch, aber es ist ja eigentlich Weihnachtszeit, ne? Das war mein Aufhänger quasi, weihnachtlich, die Folge heißt O Tannenbaumplantage, Julian. Und das wird auch gleich noch darum gehen. Ich möchte nur einen Hinweis geben, liebe Leute. Wenn ihr jetzt verärgert seid und sagt, Mensch, O-Tannenbaumplantage, das muss man doch mit OH schreiben, ne? Also ein organischer, humoser Horizont, wenn man es übersetzt, ne? Nee, tatsächlich, ich habe nachgeschlagen, das historische Lied schreibt man nur mit einem O. O-Tannenbaum. Und ich möchte in diesem Zusammenhang eine kleine musikalische Empfehlung aussprechen. Das ist die Amiga-Schallplatte Bald nun ist Weihnachtszeit aus der ehemaligen DDR. Ist eine hervorragende Schallplatte und da ist unter anderem auch dieses schöne Lied. Ne? Es gibt ja O Tannenbaum und das ist das Traurige, ne? Aber der O Tannenbaum, ne? Der ist da auch drauf. Und wenn ihr Lust habt und jetzt parallel quasi eine musikalische Untermalung sucht, dann schmeißt doch mal die entsprechende Playlist an, habe ich euch auch in die Shownotes geballert und könnt jetzt mit dieser musikalischen Untermalung zuhören, wie uns Julian etwas über die, ich weiß nicht so genau, worum es geht. Ich habe zwar die beiden Paper hier, aber letztlich über Tannenbaumplantagen wirst du ja jetzt sprechen, ne?
Genau. Also wir hatten ja einfach mal gedacht, gibt es denn dazu irgendwie was? Und natürlich alles ist ausgeforscht fast. Sogar schon ziemlich alte Paper teilweise, die wir auch gefunden haben. Das, was wir jetzt so rausgesucht haben, ist halt ein Ding, was 1999 publiziert wurde und dann auch eine, ja, sogar ein Review-Paper, was jüngeren Datums ist, jetzt aus den 2020ern eben raus. Aber Kern ist halt diese 99er-Studie mit dem sehr wordy Titel Soil Nutrients and Microbial Biomass Following Weed Control Treatments in a Christmas Tree Plantation. Also sprich mit anderen Worten, Bodennährstoffe und mikrobielle Biomasse, wie reagiert die quasi auf Unkrautvernichtungsmaßnahmen in eben einer Weihnachtsbaumplantage?
Ja, das ist etwas, was die Menschheit natürlich braucht und zwingend wissen muss. Habe ich schon immer gesagt und bin froh, dass du das rausgesucht hast. Aber vielleicht erstmal zur Einordnung. Weihnachtsbaumplantagen, Julian, ist das denn eigentlich eine Hausnummer? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass in der Bundesrepublik Deutschland flächendeckend Weihnachtsbäume auf Plantagen angebaut werden. Aber da hast du was zu gefunden, oder?
Genau, also wir haben mal Statista bemüht tatsächlich, wie sieht's aus ungefähr mit den Mengen? Ist eine Statistik, da haben wir gerade eben auch mal im Vorgespräch schon gesagt, muss man mit Vorsicht genießen, wenn einige Zahlen sehr rund gerechnet immer wieder auftauchen. Also würde ich das so einen guten Guess hier nennen. Angeblich so ungefähr die Hausnummer lagen wir 2021 bei so 20.000 Hektar plus minus an Weihnachtsbaumplantagen. Wobei ich da allein schon methodisch, ich kenne es ja hier aus der Eifel, so einwenden würde, wie viele Leute habt ihr denn gefragt? Weil es halt ganz häufig ist, dass so sehr kleine Betriebe oder landwirtschaftliche Betriebe so eine kleine Parzelle einfach laufen haben, wo sie dann an zwei, drei Wochenenden aufmachen, Leute mit der Säge reinlassen und dann ist das halt quasi auch die Weihnachtsbaumplantage. Aber grobe Hausnummer, so 20.000 Hektar, sagt zumindest Statista, hätten wir ungefähr in Deutschland. So in der Range zwischen 16.000 und 20.000 liegt so in den letzten Jahren eigentlich. Ne, wobei ich da schon sagen würde, die Dunkelziffer ist hoch, um so ein bisschen Aktenzeichen XY da reinzubringen. Ja, weil ich glaube, da ist halt viel Wildwest, Kleinplantagen, die halt von irgendwelchen privaten Anbietern eben auch betrieben werden.
Ja, das ist, lohnt sich noch nicht, das in Saarland Größen anzugeben, ne?
Diese naja, 20. Also Fußballplätze noch
und genau.
So eine zweite Standardeinheit. Ne?
Ja. Aber Fakt ist, das müssen wir als Eingangsthese erstmal so festhalten, das ist ja keine These, es ist ein Fakt, ne? Es gibt Weihnachtsbaumplantagen und natürlich muss sich auch die Bodenkunde mit der Frage beschäftigen, was diese Weihnachtsbaumplantagen eben ökologisch anrichten oder leisten, ja? Und das kann dieses Paper uns erklären.
Genau. Also generell muss man ja schon mal festhalten, wenn wir jetzt dieses Thema Weihnachtsbaumplantage sprechen, wissen wir jetzt zum Glück nicht nur dank der Lehrbuchfolgen, Werbung, ne, was so eine andauernde Nadelwaldbestockung auch anrichten kann in einem Boden. Weil wir müssen ja davon ausgehen, so Nadelwälder potenziell natürlich in Deutschland, höhere Lagen, alpine Regionen, so in den Mittelgebirgen, in den seltensten Fällen hätte das Zeug da eigentlich was verloren, ne, und im Flachland schon mal gar nicht, ne. Und das bedeutet also, wenn wir uns dann dazu entscheiden, wirtschaftlich zu nutzen und eine Weihnachtsbaumplantage da reinbauen, dann ist das natürlich schon mal eine artfremde Vegetation oder standortfremde Vegetation, die dort wächst, mit allen, ja, Nebenwirkungen, die wir da haben. Und gerade bei Nadelwaldbestocken ist es halt relativ evident, das wissen wir aus der Forstwirtschaft raus, dass wir es halt wahrscheinlich mit einer ziemlich intensiven Bodenauslaugung zu tun haben werden, weil eben pH-Werte gesenkt werden, weil es zur Nährstoffmobilisierung und Auswaschung dann dort kommt, schlecht abbaubare Streu, wenig Licht, was da eben durchkommt. Ne? Also das sind im Grunde dann so die Randbedingungen, die wir eigentlich ändern. Ne? Das, also von einer rein, ohne das Paper zu betrachten, Richtung aus, kann man schon sagen, wahrscheinlich tun wir dem Standort nicht das Beste, was wir könnten. Ne? Also sowas, Nadelwald in Reihe darauf zu setzen, ist halt immer so ein bisschen problematisch. Was man natürlich dabei jetzt hat, ist, dass wir jetzt nicht so eine klassische Nadelwaldkultur haben, wie es in der Forstwirtschaft teilweise betrieben wurde und teilweise immer noch wird, weil wir ja jetzt auch noch diesen ästhetischen Aspekt da drin haben. Das heißt, so die Reihendichte in einer Weihnachtsbaumplantage ist natürlich ein bisschen weiter und lichter, weil wir natürlich jetzt nicht die übliche Fichte da stehen haben wollen mit diesem nackten Stamm, der so 20 Meter hoch geht und oben haben wir eine kleine Krone dran hocken. Das wäre halt ein bisschen kümmerlich fürs Wohnzimmer. Ne? Also wir wollen ja den Tannen und Fichten und Kiefern, je nachdem, was da halt steht, halt auch ein bisschen Platz zur Entwicklung lassen. Das heißt, das Ganze ist schon mal ein bisschen lichter. Und das führt auch maßgeblich mit zu einem Paper, weil in so einem Fichtenforst zum Beispiel, da würden wir uns wahrscheinlich über irgend sowas wie Unkrautbekämpfungsmaßnahmen gar keine Gedanken machen. Das ist zappenduster da unten drin. Also wenn sich die Fichte da mal etabliert hat, so als klassisches Nadelgehölz, da wächst da auch nicht mehr viel in der Krautschicht und am Boden. Ne? Also das ist, wer sich so einen Fichtenwald vorstellt, ist halt ziemlich tot und zappenduster. Und eine Weihnachtsbaumplantage, ja klar, die hat halt mehr Licht, ne? Die hat mehr Platz. Die Dinger sollen halt schön groß, symmetrisch hoch wachsen. Dementsprechend fällt halt auch viel Licht dazwischen. Und wo viel Licht, da halt auch viel Unkraut. Ne? Und das ist halt immer so ein Ding, das in den Papern und auch in der Studie eben besprochen wird, okay, das ist ein schmaler Grat, den man da im Grunde geht. Deshalb haben wir ja auch so dieses kleine Beipaper aus den 220er noch dazu gepackt, was also erst just dann eben publiziert wurde, was im Grunde so auch einen generellen Review gibt. Was kann ich, ohne jetzt mit Herbiziden zu arbeiten, quasi machen, um halt eben eine Unkrautkontrolle zu betreiben. Klar ist dann sowas wie Mähen und sonstigem, ne? Aber die sprechen halt auch schon in dem neueren Paper davon, es ist ein schmaler Grat, weil eigentlich ist Unkraut nicht schlecht, ne? Weil wir bedecken den Boden, wir können Wasser besser halten, es ist eine höhere mikrobielle Aktivität, bessere Durchwurzelung. Also eigentlich ist das schon ein Benefit, nur man soll halt immer so diese Gratwanderung gehen, es nicht zu stark aufkommen zu lassen, das Unkraut, dass es zu einer echten Konkurrenz wird für die Zielarten, die ich halt draufgesetzt habe. Ja, und dementsprechend gibt's natürlich unterschiedliche Maßnahmen, um zu sagen, wir halten das Unkraut niedrig. Und das Kernpaper, mit dem wir uns heute beschäftigen, die haben sich also 4 Varianten angeguckt, was man machen könnte. Und eine davon, haben wir auch eben im Vorgespräch ja schon besprochen, ist absolut wild. Wo ich auch noch wusste, dass es ein Ding ist in der Forstwirtschaft, und ich sitze teilweise immer noch davor und denke mir so, ja, schön, kann man machen, sollte man vielleicht aber nicht.
Jetzt pass mal auf.
Was sie im Grunde gemacht haben, die haben einmal Aust, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Produkt vom wunderschönen Bayer-Konzern, wer danach sucht, also ein Herbizid auf chemischer Basis in 2 unterschiedlichen Konzentrationen ausgebracht. Dann, ich springe mal ans andere Ende des Spektrums, sind die hingegangen und haben Sägemehl ausgebracht als Mulchung. Und der unbekannte Dritte, der mich ein bisschen fasslos zurückgelassen hat, und dich ja, glaube ich, auch so traurig vielleicht, weil ich zuerst dachte, missverstehst du den Satz? Also das kann ja eigentlich nicht, aber es ist tatsächlich Rubber-Tire-Mulch, sprich geschredderte Autoreifen, die so ausgebracht werden als Mulchlage.
So, und jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Geschredderte Autoreifen als Mulchlage. Das ist spätestens jetzt die Hintergrundmusik stoppen, die versöhnliche, ne? Also das.
So, die Plattennadel reißt ab von der Amiga-Platte. So, was macht ihr? Ja, ungefähr so. Also das war so meine interne Stimmung. Aber natürlich, der erste Weg ist für den faulen Wissenschaftler, man guckt sich zumindest die englische Wikipedia an, weil die ist immer etwas hochwertiger als die. Es ist ein Ding, tatsächlich. Also Rubber Mulching ist anscheinend, also aus einem Kontext kannte ich es auch, nämlich Spielplätze. Weil das halt so schön spongy federt halt, wenn ich drauf falle. Aber es gibt eine ziemlich dichte Studienlage der Effekte von Rubber Mulching in forstwirtschaftlicher Nutzung. Oh. Also mir ist das in freier Wildbahn noch nie vor die Flinte gekommen. Aber es scheint tatsächlich eine lustige Community zu geben, die meint, es wäre eine coole Idee, geschredderte Autoreifen in den Wald zu werfen. Wir sprechen gleich über die Vor- und Nachteile, ne? Ja. Also was das so mit sich bringt. Ich glaube, so aus heutiger Sicht, was wir alleine wissen über Mikroplastik, Zersetzbarkeit, man muss sich auch vorstellen, das kriege ich ja nie wieder irgendwie komplett wieder raus aus dem Standort. Also wenn ich das einmal mich dazu entschieden habe, geschredderte Autoreifen da auszubringen, das wird eingearbeitet in den Oberboden, reingetreten, wenn ich mit einer Maschine drüber fahre. Also effektiv kriege ich es ja auch nicht wieder raus. Und das ist halt super langanhaltendes Zeug, ne? Also Ja. Auf jeden Fall, diese 4 Varianten haben sie dann ausprobiert, ne, um sich mal anzugucken, was hat das denn für Auswirkungen auf unsere Kationenbelegung im Boden, also sprich Nährstoffsituation, und den pH-Wert am Standort. Und was die da hatten, fand ich auch interessant, weil du hast ja unabhängig im Vorgespräch gesagt, ist übrigens nicht die klassische Nordmann-Tanne. Also die ist in dem neueren Paper erwähnt, weil das ja so das klassische Gewächs ist, was wir kennen. Die sind tatsächlich hier in Kentucky unterwegs gewesen auf Kiefernplantagen. Also da ist tatsächlich die Weißkiefer zum Beispiel angepflanzt worden. Wir haben sogar, wer dann reinlesen will, so eine sehr schöne Wuchsanordnung. Das ist also so ein Wechsel aus White Pine und Scots Pine im Grunde war. Bei uns eher zusammengefasst einfach als die gewöhnliche Waldkiefer. Ne? Und die White Pine, die Weißkiefer ist tatsächlich eher eine nordamerikanische Art. Das war also das Ding, was die da ausgebracht haben. Und vom Setup her ist es wirklich so eine gute alte Brot-Butter-Studio, dass man einfach gesagt hat, man designiert unterschiedliche Plots mit unterschiedlichen Reihen und die behandelt man entsprechend unterschiedlich. Das heißt, die Reihen innerhalb der Plots haben eine unterschiedliche Behandlung erfahren, was halt eben diese Unkrautkontrolle im Grunde hat. Das Aust, also das Herbizid, wurde also mit unterschiedlichen Konzentrationen rausgebracht. Man kann vielleicht auch methodenkritisch anmerken, dass sie gesagt haben, dass die gesamte Fläche, daran merkt man halt auch vielleicht das Klischee der Amis, dass, wie hieß es so netterweise, vorher noch einmal mit Roundup drüber gegangen wurde. Also wirklich mal so alles irgendwie platt gemacht wurde. Es steht so in einem Paper, 2 weeks prior to planting in April 1991, a post-emergent application of glyphosate, in Roundup, plus adjuvant sidekick was applied to a 1 square meter area and so weiter. Ne? Also da wurde nochmal so vorher ein bisschen vorgearbeitet. Aber sei es wie es sei. Was sie im Grunde sich angeguckt haben an Zielparametern, war also der Organikgehalt, Bodenfeuchte, pH-Wert und dann auf Basis der Kationenaustauschkapazität Phosphat, Kalium, Calcium, Magnesium. Ne? Also typische Nährstoffe, die wir im Grunde mit drin haben. Und ich sag mal so, wir können ja mal zu diesen positiv-negativ-Effekten gehen. Was habe ich im Grunde für erwähnte positive und negative Effekte gemessen an den unterschiedlichen Verfahren? Was natürlich klar ist, dass das Aust, also dieses Herbizid, super simpel in der Applikation war. Ne, das ist ja auch immer ganz klar, dass so das Argument zu sagen, okay, passt auf, ihr spritzt drauf, Zielorganismen gehen da nieder und ein und ihr habt keine Sorge damit. Das hatte natürlich aber dann auch wieder für uns den Nachteil, dass dann halt praktisch gar keine Unterlage im Grunde da war, also fast nichts drumherum gewachsen ist. Und dementsprechend kann man sich ja vorstellen, dass ein unbewachsener Boden nach 3 Jahren, wo sie also nachgemessen haben, weniger organische Materie im Oberboden gefunden haben, was ja völlig plausibel ist. Also wo weniger wächst, zersetzt sich auch weniger. Es war trockener, weil natürlich auch der nacktere Boden besser evaporiert im Grunde. Leicht saurer als die Vergleichsflächen. Also pH-Wert war niedriger gesetzt und genauso war auch die Nährstoffsituation nicht sehr gut. Ne? Also da hat man im Grunde diesen Trade-off so, man hat natürlich mit dem Herbizid, man geht mit der Spritze da drüber, es wächst nichts mehr, ich habe meine Ruhe. Er kauft sich aber diesen Komfort im Grunde durch eine stark reduzierte Biomasseproduktion drumherum mit allen negativen Seiteneffekten. Sprich, also das ist so das, was eigentlich für einen Bodenkundler oder eine Bodenkundlerin so eigentlich ziemlich evident ist. Ne? Also wenn ich massiv Arten reduziere in einem Stockwerkbau zum Beispiel der Vegetation, ist klar, dass das meistens irgendwie so den lokalen Stoffhaushalt ein bisschen aus der Balance bringt. Ne? Also klar, das ist sicherlich in der Anwendung das einfachste Zeug gewesen, hatte aber dann tatsächlich auch die mit einhergebrachten negativen Effekte. Es ist das grafisch nicht schönste Paper, sagen wir mal so direkt. Ne? Also man hat so einige Tabellenwerke, die halt damit drin sind. Man sieht so tatsächlich sogar noch ein konzentrationsabhängige Unterschiede, was das Herbizid eben angeht. Also noch weniger organische Materie im Anteil bei der höheren Konzentration, was auch wieder super plausibel an sich ist. Weil wir, wie gesagt, ja weniger Biomasseproduktion auch mit da drin haben. Was allerdings halt spannend war, ist, dass auch durch das Zeug der pH-Wert merklich gesenkt wurde. Na, also wir haben jetzt dann, sag ich mal, einen 5,9er pH-Wert, den sie rausgemessen haben, plus minus. Und die Kontrollfläche, die unbehandelt war, lag bei einem 6,4er. Das heißt wahrscheinlich irgendein silikatisches Ausgangsmaterial. Wir haben ja also keinen nennenswerten Carbonatanteil wohl drin. Eventuell mal Iodem. Also ein 6,3er gibt uns ja meistens so den Hinweis, da war mal vielleicht ein bisschen was, aber naja, sagen wir es mal so, es hatte auf jeden Fall seine nachteiligen Effekte. Nährstoffe waren teilweise erhöht, interessanterweise. Also Phosphat war höher als in der Kontrollfläche. Kalium reduziert, Calcium auch reduziert. Das Phosphat, muss man ganz klar sagen, ne, das kann auch mal tatsächlich einfach Messungenauigkeit, Messfehler sein, weil es waren jetzt keine klaren Signale. Also wir reden jetzt hier so über 3 bis knapp so 8 Milligramm pro Kilogramm, die das auseinander lag. Also es war jetzt nicht dramatische Unterschiede, die man irgendwo gesehen hat. Also das wäre, wie gesagt, so ungefähr die Situation, von der wir da stehen. Man hat das Ganze dann, wie gesagt, sich auch später nochmal folgend angeguckt, immer wieder nachgesampelt und eigentlich war es relativ klar, dass wir also hier schon eine nicht so schöne Ausgangssituation haben, wie zum Beispiel bei dem Sägemehl, zu dem ich zum Schluss kommen würde, weil das war so die Waffe der Wahl, wo sie gesagt haben, das ist das Interessanteste für uns. Was dagegen ziemlich brutal schlimm abgeschlossen hat, sogar noch schlimmer, überraschenderweise, als das Herbizid, war halt dieser Rubber-Tire-Mulch. Und das, da ich selber in dieses gut gepolsterte Rabbit Hole gefallen bin, an dessen Ende so ein Bällchenbad aus Rubber-Tire-Mulch wahrscheinlich lag, ich habe mich dann auch mal gefragt, ey, was könnten denn die Gründe sein, sowas zu tun? Weil, wie gesagt, ich habe es im Gelände noch nicht gesehen. Und da ist es dann halt auch evident, wenn man drüber nachdenkt, was so der Gedanke dahinter ist. Also A ist super effektives Zerstören von nachwachsender Vegetation. Das ist natürlich klar, wenn das da flächendeckend drauf liegt, diese Sperrlage, ist Lichteinfall quasi null. Ja, also wenn das nur dicht genug ist, ist das halt dicht. Das zeigt auch die organische Materie. Also die ist noch niedriger als beim Herbizid, was uns einen schönen Hinweis darauf gibt, was für eine dumme Idee das sein könnte, das Zeug da auszubringen. Böse gesprochen, Herbizid ist nach ein paar Jahrzehnten bis vielleicht Jahrhunderten mal ausgewaschen aus dem Boden. Der Reifen bleibt. Ja, also das ist halt eine scheiß Idee.
Ja.
Naja, aber so Pro-Argumente könnte man ja auch ins Feld führen und sagen, ja, warum macht ihr das denn? Ne? Und klar, es gibt ein paar Pro-Argumente. Zum Beispiel, als ich mal durch dieses Rabbit Hole gegangen bin, wurde zum Beispiel ins Feld geführt, ey, die Standorte sind wärmer. Was okay ist, ne? Also im Sinne deiner Temperaturfolge, die ja auch bald kommt dann, ne, ist, könnte man natürlich sagen, so eine Gummioberfläche, die heizt sich natürlich ordentlich auf, ne? Und warm ist ja gut für die Pflanze, so nach dem Motto, ne? Zum anderen heißt es dann auch, das absorbiert kein Wasser. Ne? Also sprich, das Material nimmt kein Wasser auf, das heißt, das, was runterregnet, wird nicht im Oberboden festgehalten oder verdunstet dann dadurch direkt wieder, sondern soll ja richtig schön komplett im Boden zur Verfügung stehen. Nur das haben sie tatsächlich nachgemessen, was aber leider nicht so den erhofften Effekt hatte, weil die Standorte auch meistens trockener waren. Also bei der Bodenfeuchtemessung, die sie gemacht haben, ist also dieser häufig beschriebene positive Benefit einer höheren Bodenfeuchte war tatsächlich selten zu sehen. Also entweder schnitt das Ding vergleichbar ab oder sogar schlechter. Also hat auch eher für einen Trockenstress gesorgt, als dass wir da eine gute Zuführung eben von Wasser hatten. Und wie gesagt, es wird halt da auch gerne mit geworben zu sagen, ja, es ist halt dauerhaft, ne? Das bringst du einmal aus, das bleibt da drin. Kann man jetzt natürlich auch dann im Schlechten sagen, ne? Also da drin. Nährstofftechnisch sah es auch schlimm aus, also nicht dramatisch schlimm, dass wir sagen, wir haben einen komplett zerstörten Standort da, aber wir haben halt eine ganz normale Auslaugung dort einfach gesehen, die vergleichbar war zur Herbizidapplikation. Also sprich, ja, wenn ich nicht extern Nährstoffe nachführe, laugt der Standort zwar langsam über die Zeit aus, was aber auch total erwartbar ist. Also wir haben ja gesagt, Nadelwald steht da, das ist ein Milieu, wo Nährstoffe eher verloren gehen, aufgrund der pH-Wertsenkung. Und auch da haben die Reifen halt nicht gut abgeschnitten. Also die hatten dann 5,8er pH-Wert. Also Herbizid 5,9, Reifen 5,8. Wir kamen von 6,4. Ne? Also ähnlich abgeschnitten, aber schon eine deutliche Minderung des Ganzen. Ja, und dann bleibt halt Variante 4, halt das Sägemehl übrig, was überraschenderweise in Anführungsstrichen am besten abgeschlossen hat oder abgeschnitten hat, weil das schon noch ermöglicht hat, dass ein bisschen was nachgewachsen ist. Das sehen wir halt deutlich tatsächlich im Anteil der organischen Materie. Wenngleich ich da so ein bisschen, mir die Frage auch gestellt habe, weil das ist nicht ganz klar aus der Studienlage halt eben raus, ob das nicht einfach auch organische Materie war, die sie damit bestimmt haben, die eben aus diesem Sägemehl gekommen ist. Also da haben sie mich nicht ganz überzeugt in der Studie, dass es nicht einfach auch ein Messfehler sein könnte, weil ja auch Sägemehl ordentlich organisches Material drin hat, was zum Beispiel beim Glühverlust ja genauso gemessen werden würde. Also das muss man halt schon so ein bisschen in Zweifel dann ziehen, was da an Ergebnissen rausgekommen ist. Was allerdings uneingeschränkt positiv war, war die Nährstoffsituation. Aber auch da muss man natürlich wieder sagen, das Material, wenn es sich zersetzt, setzt ja auch ordentlich was frei. Ne? Also ursprünglich sagt man ja eigentlich, dass sowas wie Sägemehl zum Beispiel auch eher ein breites, ein hohes CN-Verhältnis hat. Das heißt, eher für niedrigere Standortqualitäten spricht. Aber dennoch wird natürlich auch was freigesetzt in dem Zeug. Ne? Und das sieht man also insbesondere beim N. Das ist sogar höher, merklich höher als die Startbedingungen. Was natürlich auch einfach ursächlich mit der Stofffreisetzung nach 3 Jahren zwar nur, aber immerhin zu tun hat, ne? Dass ja auch wirklich gebundenes Material gebundene Stoffe halt eben auch in diesem Sägemehl sind, was wir bei den beiden Konkurrenzmethoden ja null haben. Ein Herbizid ist einfach, entfällt da nicht drauf und aus dem Reifen kommt auch nichts Gutes, ne? Also sprich, da Sägemehl natürlich hat dann so diese Standalone-Funktion zu sagen, okay, da wird halt entsprechend mehr freigesetzt. Also die kommen ganz klar zu diesem Schluss, so wenn ihr irgendwas gegen eure Unkrautentwicklung da machen wollt, nehmt irgendwas organisch Nettes, sowas wie Sägemehl zum Beispiel, und bringt das Ganze entsprechend dort aus. Das hat zumindest in ihrem kleinen Feldversuch, ne, weil es ist nun mal eine ziemliche Nische, die Weihnachtsbaumplantage. Es gibt zwar Forschung dazu, aber mei, nicht so viel. Zumindest in der kleinen nischigen Studie hat das tatsächlich mit am besten abgeschnitten. Ne? Also bedeutet, wenn man so sich anguckt, wie sah es so generell aus, entsprechend auch was das Bodenleben angeht. Also wir gucken uns immer so auch parallel gerade das Paper an. So der letzte Parameter war halt, dass man eben auch Pilze und Bakterien quantifiziert hat. Also Milligramm pro Kilogramm, also wie viel Biomasse ist da im Grunde drin, ist halt relativ klar, ne, dass auch da das Sägemehl eigentlich am besten abgeschnitten hat. Ne, also das hat mitunter also am besten raus funktioniert. Mit der kleinen Einschränkung, dass man sehr schön auch gesehen hat, dass das Herbizid eine ganz klare Wirknische hat. Denn da haben wir dann nämlich zum Beispiel die höchsten Werte, was Pilz Wachstum eben zum Beispiel angeht. Also da ist das Sägemehl deutlich niedriger als alle anderen. Das heißt, das reduziert effektiv Pilzwachstum. Wo ein Herbizid zum Beispiel, das wirkt ja nicht explizit dagegen. Das heißt, das ist auch nicht das Wirkschema oder sag ich mal das Zielprofil, wo man dann auch sehr schön gesehen hat, okay, ja klar, dann ist das entsprechend auch höher als im Vergleich zu so einem generalistischen Zeug wie eben dem Sägemehl, wenn ich es dann ausbringe. Und naja, generell sagen sie so, okay, von allem, was hier abschließt, was ich eigentlich eine ermutigende These finde, ist, dass das Paper zumindest Werbung dafür macht, zu sagen, hört auf, Reifen in den Wald zu werfen oder Herbizid zu benutzen. Ihr könntet Sägemehl nutzen als schönen Effekt mit dabei. Und ich sag mal, das führt so ein bisschen auf dieses neuere Paper nochmal, weil das auch, denke ich mal, einen aktuelleren Stand einfach darstellt und bewusst sich auch auf Dinge fokussiert, um mal auf was Schönes nochmal als versöhnlichen Abschluss aus dem Paper mit rauszugeben, dass man eben mehrheitlich hoffentlich inzwischen auch darauf gekommen ist, dass sowas wie Herbizide oder generell Fremdmaterialeintrag nicht so die beste Idee ist, die man wirklich so einem Standort antun kann. Und allein um eine Idee zu kriegen, was könnte ich tun, ne, auf nicht chemischer Basis, werden dann hier eher so diese smarteren Varianten oder minimalinvasiveren Varianten eben beschrieben. Und das beginnt halt bei völlig klaren Dingen, wie ich mähe zumindest. Da sieht man dann auch im Paper, wir verlinken es ja, oder es ist auch ein Open Access Paper, sind es beide übrigens auch. Ist natürlich Mähen so ein Ding zum richtigen Zeitpunkt. Das verhindert dann schon mal tatsächlich, dass sich einfach Unkräuter verbreiten können in der Plantage mit drin. Was auch vorgeschlagen wird, wären eben entsprechend Beweidungsmaßnahmen. Da ist ein schönes Bildchen mit Schafen in der Weihnachtsbaumplantage, die dann also entsprechend eher an die Grasgeschichte rangehen. Aber sie sprechen halt auch vom Mulchen. Und das ist so der Link zwischen den beiden Papern, dass sie zum einen eben über ein organisches Mulchen eben sprechen, was dann eben entsprechend auch diese positiven Effekte mit haben kann. Und die nehmen halt so das Klassische, was wir uns vorstellen. Also hier beschrieben als Hardwood Chips, also das, was wir auch als Rindenmulch quasi kaufen können im Baumarkt, dass das so eine Idee wäre, was man aufbringen kann. Allerdings sprechen sie auch nochmal, und das ist nochmal dieser Beweis dafür, es gibt anscheinend diese etablierte, mir vollkommen unbekannte Methode über Inorganic Mulching, wo sie dann halt auch wirklich nochmal drüber schreiben, ja, ja. Also was das, und das fand ich wieder interessant, was gemacht wird, dass es teilweise Verfahren gibt, sowas wie zum Beispiel Asphalt-Shingles, also wirklich so Asphaltplatten, die ich normalerweise aufs Dach knalle, Plastik-Sheets oder Ground-Rubber-Zeug, was ja quasi wieder unseren Reifen dann entspricht. Also das scheint nach wie vor, weil das jetzt ein 2020er-Paper ist, durchaus eine immer noch genutzte Methode zu sein. Das fände ich mal interessant, ob irgendwie aus der Hörerschaft irgendjemand sowas schon mal gesehen hat. Weil ja, ich renne jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt durch Wälder, mir ist das noch nirgendwo untergekommen, dass man also mit solchen Materialien halt arbeitet. Ob das so ein amerikanisches Ding ist, weil auch die Studie kommt aus Amerika, oder ob es tatsächlich diese Verfahren gibt. Also das fände ich tatsächlich mal spannend als Rückmeldung, ob damit schon mal irgendjemand Erfahrung gesammelt hat. Weil bei mir war es vom Gefühl her schon so, dass ich mir gedacht habe, das ist doch falsch. Lass das doch sein. Also was soll das? Ne? Also, aber es scheint ein Ding zu sein. Tatsächlich in der Unkrautbekämpfung mit diesem inorganischen Mulchen entsprechend was zu machen. Ne? Also ja, das hat mich schon auch ein bisschen rätselnd zurückgelassen, beide Paper, weil das war für mich so eine Spielart der Unkrautbekämpfung. Da habe ich nie gehört, hätte ich nie drüber nachgedacht. Bin ich ganz ehrlich.
Nee, ich auch nicht. Aber das haben wir ja jetzt auch vor der Aufnahme mal so ein bisschen ausgeklügelt. Also erstmal natürlich die Fassungslosigkeit, dass sowas gemacht wird. Da haben wir uns ein bisschen lustig gemacht. Ich habe gesagt, okay, bei den Simpsons gibt's ja auch den ewig brennenden Reifenhaufen, ne, in Springfield. Und das wird schon so ein bisschen verhohnepiepelt, ne, aber keine Ahnung, bei diesem Reifenmulch sozusagen, hat man ja vielleicht auch den Gedanken, dass da einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen von Umweltverträglichkeit einfach vorliegen. Ne? Also das, wenn Leute sowas machen, dann können sie sich scheinbar ja gar nicht vorstellen, dass das möglicherweise erhebliche negative Auswirkungen auf Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg haben könnte. Das ist extrem persistent, dieses Zeug. Und vielleicht ist es auch einfach, das hatte ich auch gesagt, so ein Recycling-Gedanke, ne? Dass man einfach sagt, okay, wir können nicht immer alles wegschmeißen. Ne? Das ist ja schon mal ein Gedankengang, das ist ja schon mal ein Step, den man macht. Ne? Wir recyceln jetzt und wir recyceln eben auch alte Autoreifen, die ich sonst nicht wieder verwerten kann und bringen die in der Umwelt aus und verwenden die dann halt weiter. Ne? Das ist so. So, vielleicht der Gedanke. Und das ist möglicherweise ja auch was man immer mitdenken muss, wenn man international irgendwie über Klimaabkommen und so verhandelt, dass da teilweise völlig unterschiedliche Vorstellungen existieren darüber, was umweltverträglich ist oder nicht und in welchem Maße, ne?
Ja. Also ich war halt, wie gesagt, auch darüber echt überrascht. Also ich sag mal, ich gehe ja vielleicht noch mit beim Grundgedanken, der ja auch in diesem 20er Paper beschrieben wird, irgendwelche Planen zu spannen, um halt Licht auszuschalten oder so. Ich meine, das machen wir ja auch. Das ist jetzt nicht so ein Kulturpessimismus, dass wir jetzt über den großen Teich schauen und sagen, meine Güte, sind die im Steinzeitalter. Jeder Anbau unter einer Plastikplane beim Spargel oder so ist im Grunde ja die gleiche Geschichte. Aber aufbereiteten Gummimulch, also wirklich geschredderte Reifen oder ähnliches auszubringen, das fühlt sich schon hart falsch an.
Ja.
Weil das ja wirklich schwer wieder aus dem System zu bekommen ist und super langfristig wirkt. Genauso halt auch solche Asphalt-Shingles, die beschrieben werden, ne? Also wirklich so diese Schindeln aus Asphalt. Uiuiui, also ich würde dann mal gerne die Randbedingungen wissen, was dann eben organische Schadstoffe im Boden angeht und so, ne? Also, ist interessant, ne? Also es tun sich Forschungsfelder auf, aber die will man eigentlich gar nicht haben. Also es ist so.
Ja, aber ich habe es auch noch nicht gehört. Das wäre wirklich interessant, wenn ihr da draußen mal was Vergleichbares gehört habt. Meldet euch mal kurz, wir können noch mal so einen kurzen Audiokommentar oder so einspielen, da hätte ich eigentlich auch mal Lust drauf. Wenn da jemand in USA, nehme ich mal an, war das jetzt, ne? Hattest du gesagt?
Beide Studien kommen aus Amerika.
Ja, Kentucky oder so, ne? Irgendwo in Kentucky, genau. Das wäre wirklich mal sehr, sehr interessant. Aber Julian, was habe ich jetzt eigentlich gelernt von dir? Ne? Was nehme ich heute mit? Also das Erste ist mal ganz grundlegend, wir brauchen tatsächlich eine neue Flächenvergleichsgröße. Das ist ganz wichtig. Du hast ja gesagt, Weihnachtsbaumplantagen in Deutschland so etwa 20.000 Hektar ist die Hausnummer von Statista und so. So, ich habe das jetzt mal umgerechnet in Fußballfelder. Komme ich auf ungefähr 28.500 Fußballfelder, ist nicht so wirklich greifbar, 28.000 Fußballfelder, schwer vorzustellen. Ich habe es auch in Saarland umgerechnet, komme ich auf 0,07 Saarland, ist jetzt auch nicht so greifbar. Also wir bräuchten irgendwas zwischen Fußballfeld und Saarland in der Größenordnung. Ja. Fällt mir jetzt nichts ein, vielleicht Berlin oder so?
Nicht da ist und so, ja. Also Berlin wäre vielleicht so ein...
Müssen wir nochmal brainstormen, aber das ist also 20.000 Hektar sind schlecht zu greifen tatsächlich, das ist okay. Ja. Aber okay, ihr wisst, ja, oder es sind ungefähr 7% des Saarlands oder 28.500 Fußballfelder, das ist mal das eine. Jedenfalls, Weihnachtsbaumplantagen gibt es und in nicht unerheblichem Umfang, so würde ich das mal, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass man, wie behaupte ich mal, bei allen Plantagen oder bei allen Nutzkulturen, die man anbaut, sich natürlich Gedanken um die Ökologie dieser Plantagen macht, in der einen oder anderen Weise. über die Bodennährstoffe, Bodenfeuchtigkeit, alles, was dazugehört, ne? Und dass man natürlich auch quantifizieren kann, was verschiedene, es war jetzt vorrangig eigentlich die Unkrautbekämpfung, ne? Also tatsächlich das Verdrängen von Nicht-Nutzpflanzen. Unkraut ist ja auch wieder so ein Begriff, ne? Was ist ein Unkraut, ne? Das, so, also von anderen Pflanzen, die quasi in diesen lichten Plantagen vielleicht Platz und Ressourcen wegnehmen könnt, was diese Maßnahmen eben entsprechend bewirken. Und ich finde, du hast das gut gegenübergestellt. Klassiker, Herbizid, leicht anzuwenden, aber von der Umweltverträglichkeit natürlich nicht so wirklich prall, ne? Kann man machen, das Sägemehl jetzt in dieser Vergleichsstudie dann eben als das Mittel der Wahl letztlich, ne? Auch was die Nährstoffverfügbarkeit angeht. Naja, und wir haben natürlich jetzt auch was über Reifenmulch gelernt. Was uns alle wollten wir nicht, aber das finde ich so schön hier in diesem Format, Julian, daraus ergeben sich jetzt schon wieder so viele potenzielle neue Folgen, ja, also wenn du jetzt in dieses Rabbit Hole herabgestiegen bist ohnehin. Ja,
Folgentitel liegt dann auch schon irgendwie Gib Gummi oder so.
Ja, also. So wie, ich wollte es gerade sagen, Julian, so wie ich dich kenne, ist da schon wieder was in der Pipeline und das ist auch gut so. Auf jeden Fall interessant. Es ist ja vielleicht auch mal ein Anlass, quasi sich Gedanken drüber zu machen, wenn man so jetzt in der Weihnachtszeit oder wann immer ihr das hört, kommt auch wieder die nächste Weihnachtszeit, ja, wenn man da so am Weihnachtsbaum sitzt, ne, sich mal die Frage zu stellen, wo kommt der eigentlich her, sich mal über diese ganzen Nachhaltigkeitsgedanken vielleicht auch mal Gedanken zu machen. Das soll nicht heißen, dass man sich keinen Weihnachtsbaum hinstellt, aber das sind ja auch so Gedanken. Gibt ja, hast du es mal gemacht, Weihnachtsbaum im Kübel oder so? Gibt's ja auch mittlerweile.
Ja. Also wir hatten es ja auch bei der Teamsitzung mal angesprochen, dass ich glaube, Mareile hatte doch auch die Erfahrung, ne, dass man ins Moor geht und da irgendwie eine nicht gewünschte Fichte rauszieht. Das wurde im Nationalpark um Hunsrück, wo wir arbeiten, auch mal gemacht. Also als sie da entfichtet haben, um die Moore halt wieder zu renaturieren, wer dann halt beim Rausgehen aus dem Nationalpark so eine Fichte aus dem Boden gezogen hat, das war nicht schlimm in dem Fall, ne? Also sprich, klar, ne? Es gibt halt einfach auch Alternativen, danach zu gucken, wobei man immer noch klar sagen muss, ne? Also wir sind noch weit davon entfernt, jetzt wirklich einen richtig ökologischen Flächenschaden damit anzurichten. Aber klar, aus einer wissenschaftlichen oder rein wissenschaftlichen Sicht, das ist eine klassische Monokultur mit allen Vor- wie Nachteilen und mit einem Gewächs, was wir uns einfach ausgesucht haben, was jetzt nicht die nicesten Standorte produziert, ne? Weil Nadelwald ist halt immer so ein Ding, ne? Aber ich sag mal so, es gibt Schlimmeres, glaube ich, was man an Traditionen durchziehen kann. Reifen in den Wald werfen zum Beispiel oder so. Aber ja, es ist natürlich, ne, alles, was irgendwo in größerer Stückzahl produziert wird, an einem Ort, einer Stelle, sehr homogen. Klar, das hat immer die Downsides. Ne? Das muss man sich halt immer so ein bisschen vor Augen führen dann.
Genau so ist es, ja. Aber das, wie ich finde, ein schönes Thema. Der Vollständigkeit halber, Julian, ich habe jetzt das Paper auch offen, habe mal drüber geguckt, ne, und wir hatten uns ja auf die neue Messeinheit Dotterweich geeinigt, von Markus Dotterweich, der seine Paper tatsächlich immer hervorragend illustriert. Ich würde auch sagen, wenn ihr das lesen wollt, das Paper kriegt vielleicht maximal 0,15 Markus Dotterweich, ne? Also Markus Dotterweich ist auf der Skala entsprechend natürlich bei der 1, bei 100%. Das ist so bei 0,15, aber liest sich, glaube ich, gut weg, ne? Kann man mal so. Aber
es sieht aus wie aus den 60ern, als man teilweise noch mit der Schreibmaschine so die Plots gemacht hat. Also es wirkt nicht wie 1999. Also,
ja.
Wer sich die Plot-Description alleine da anguckt, es ist mit wenig, sag ich mal, optischem Effort geschrieben worden, ne?
Ja.
Also da ginge mir.
Ja, denke ich.
Sagen wir mal so, selbst 1999 ginge mir.
Ja, denk ich auch. Und das andere, das Review-Paper, was du angeschnitten hast, das hat schöne Bilder, das gefällt mir. Das hat Markus Dotterweich auch gemacht, aber ist ansonsten sehr textlastig und auch relativ kurz, ne? Also das ist...
Ja, das ist auch so ein Fall, wo ich mir sage, boah, da hätte man durchaus ein paar Schippen drauflegen können. Schön fand ich zum Beispiel auch, wo wir bei unserem Reifenmulch sind, dass man, wo haben wir diesen nichtssagenden Satz, den ich bei der Vorbereitung gelesen habe, wenn man sowas ausbringt, soil temperatures may be raised or lowered by black plastic mulch, depending on how much light is absorbed by the plastic and whether heat is retained or refracted.
Ja.
Wo ich mir so denke, ja, klar. Und? Also, Punkt.
Alles also, oder nichts, ja.
Genau, ne?
Ja, es ist, okay, also, Aber
von, das ist wissenschaftlich für manche sagen so, andere anders. Ne? Kommen sie rein, können sie rausgucken. Das ist so.
Das sind so die Freuden, die hast du dann auch als Reviewer, ne? Wenn du sowas auf den Tisch kriegst, ist deine Aufgabe dann das auch anzumerken, ne?
Ja. Also ich bin ja, sag ich mal, wenn man in der Situation ist, versucht man auch sich immer in die Leute reinzuversetzen, aber ich, ja, es ist eine Aussage, da würde ich halt schon eigentlich sagen, ja, leg mal ein bisschen mehr Quellen auf den Tisch, als jeweils eine, die sagt, erhöht, erniedrigt, und die Erklärung ist ja evident, ne? Dass ja. Natürlich wird es wärmer oder kälter, je nachdem, wie viel Hitze absorbiert wird. Also das ist jetzt physikalisches Grundgesetz.
Ja.
Das müssen wir, glaube ich, nicht als Erkenntnis irgendwie groß raushauen. Ne?
Ja. Also ihr seht auch immer ein bisschen kritisch lesen und nicht, das meinst du, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute beim Lesen solcher Studien so ehrfürchtig sind, ne? Weil das ja jetzt einmal publiziert wurde, aber auch das muss man kritisch genießen. Zumal MDPI ist ja ohnehin manchmal so ein bisschen schwierig, oder?
Ja, die nehmen halt relativ viel und haben ein relativ breites Portfolio eben auch einfach, was sie abdecken. Das sind halt so Ultra-Generalisten und ja, also ich werde von denen auch immer mal wieder angeschrieben, so wollen sie nicht hier reviewen, und das sind teilweise Dinge, die sind weit von meiner fachlichen Qualität weg.
Ja.
Wenn das passt, sage ich mal ja, aber was ich teilweise gefragt wurde, das wäre für alle Beteiligten, glaube ich, keine gute Geschichte, dann zu sagen, ja klar, mache ich ein Review. Habe ich zwar selber keine Ahnung von, aber ich schreibe mal was drüber. Also die sind mitunter nicht sehr wählerisch, sagen wir es mal so.
Ja, also da immer Acht geben drauf, ne? Aber für unsere Zwecke, Julian, heute, wir wollten ja heute eine lockere Folge machen mit einem weihnachtlichen Thema. Hat's ausgereicht, Julian? Ich danke dir für diesen großartigen Einblick, dieses weihnachtliche Thema O-Tannenbaumplantage. Und wenn ihr diesen Podcast schon mindestens ein Jahr verfolgt, dann wisst ihr, letztes Jahr haben wir auch so eine Jahresabschlussfolge gemacht, damals mit Andres. Dieses Jahr mache ich das mit dir, und das ist jetzt so der zweite Teil dieser Folge. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr abschalten, aber das ist so ein bisschen Hausmeisterei. Wo ich mich einfach mal entsprechend vorbereitet habe, dieses Jahr mal ein bisschen Revue passieren zu lassen und auch einen Ausblick zu geben auf das, was jetzt noch so kommt in diesem Podcast. Ne? Weil ich finde, ihr als Hörerinnen und Hörer, ihr habt hier natürlich Anteil dran. Es ist wirklich für mich sehr beeindruckend, wie viele Leute mittlerweile diesen Podcast hören, wie viele Rückmeldungen man auf den verschiedenen Plattformen kriegt. Wo man sich, glaube ich, weiß ich, wie geht's dir? Also wir sitzen jetzt hier, weil wir natürlich irgendwie Bodenkunde-Geeks sind, beziehungsweise das auch in der einen oder anderen Form beruflich machen und vertreiben uns hier die Zeit. Wir haben viel Spaß. Aber man kann sich nicht so wirklich vorstellen, dass da Leute auch freudig vor den Empfangsgeräten sitzen und das anhören. Oder wie geht's dir da?
Ja, ähnlich. Ne? Vor allem, wir hatten jetzt dieses Jahr, wirst du vielleicht noch nahe zu kommen, würde ich mal so einen dramatischen Zustrom auf sozialen Medien dann auch plötzlich so in den letzten 2-3 Monaten. Ja, also es ist, denke ich, also man macht ja eine gute Sache irgendwo, ne? Und ich glaube, dann der Erfolg von den Zahlen zeigt uns ja eigentlich auch, dass wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind. Und ja, für uns tatsächlich ist es ja dann eher wie jetzt so ein Sonntagnachmittag, Sonntagabendschnack, wo sich mal nett über was Lustiges unterhält, ne? Ist dann tatsächlich immer schöner zu sehen, dass es irgendwo auf eine Resonanz dann auch trifft, ne?
Das ist so, ja. Und was auch schön ist zu sehen, was man tatsächlich schafft. Also es sind ja, das ist auch so mein Gedanke gewesen, als ich damals mit Tim diese Sache gestartet habe und so. Wir haben natürlich das Defizit erkannt. Also es gibt bis heute keinen reinen Bodenkunde-Podcast, im deutschsprachigen Raum zumindest nicht. Und haben gesagt, wir gehen da rein, aber so eine zweite Motivation war, wir wollen auch was schaffen, also wir wollen digital was schaffen, was produzieren, was dann im Netz ist und wo die Leute Freude dran haben. Das kann man ja quantifizieren, also 2024 einschließlich dieser Folge haben wir 53 Folgen produziert und veröffentlicht. Das ist also, entspricht also etwa einer Folge pro Woche, ein bisschen mehr sogar. Das Kalenderjahr hat ja nur 52 Wochen. Und davon 8 Lehrbuchfolgen, 13 Interviews und 32 Soil Talks. Also das ist mal eine Hausnummer einfach, ne? Das ist im Netz, das ist veröffentlicht, das können sich die Leute zeitunabhängig anhören. Es ist alles frei verfügbar. Wir haben keine Werbung drin zum jetzigen Zeitpunkt. Also wer da Bock drauf hat, auf Bodenkunde, das benötigt in der einen oder anderen Weise, kann einfach drauf zugreifen, auf diese jetzt 53 Folgen, und es sind ja jetzt mittlerweile 122 die im Feed bei uns landen. Und das finde ich, also weiß ich, das macht mir ganz große Freude, das zu sehen und da auch immer sich ein bisschen weiterzuentwickeln und sich zu verbessern, ne? Also ich glaube auch so alte Hasen wie du lernen hier, glaube ich, auch immer noch was dazu, oder? Wie ist das für dich?
Ja. Alleine ja schon der Punkt, ne? Also ich glaube, nach 3 Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben, war mein Portfolio erschöpft. Weil man ja schon eigentlich in dem, was man forscht, immer nur noch eine relativ enge Nische hat. Ne? Und das ist tatsächlich dann auch immer so jede Folgenvorbereitung, dass man sich so überlegt, ja, man guckt sich mal auch neue Dinge an, die so über den eigenen Horizont hinausgehen. Und das kitzelt einen selbst natürlich auch so ein bisschen.
Ne? Weil, genau.
Klar, du sagst, mit ein bisschen Erfahrung kennt man so die Spielregeln eines Papers, wie das aufgebaut ist und so. Ne? Und man hat schon immer wieder neue, interessante Impulse raus. Also mir ist auch selber so gegangen, bei vielen Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben, dann würde ich noch versucht, irgendwie was zu adaptieren und mitzunehmen, so später in die Arbeitsumwelt. Einfach, weil man gezwungen ist, im Guten gezwungen ist, sich auch einfach mal mit so Dingen zu beschäftigen, die halt fernab vom eigentlichen Interessensfeld oder Forschungsfeld auch einfach liegen. Und ich glaube, das zeigen wir auch so über die gesamte Teamzusammenstellung, dass wir da eine unfassbar breite Heterogenität auch einfach haben, ne? Was ja auch eine schöne, finde ich, Bestätigung ist, was für ein vielfältiges Forschungs- und Arbeitsfeld die Bodenkunde eigentlich ist, aus welchen Ecken man da auch wirklich kommen kann.
Ne? Ja, genau. Und weil wir gerade beim Punkt sind, was kann man so lernen? Also ich auch als alter Lehrer sozusagen lerne hier unglaublich viel dazu. Natürlich die ganze technische Komponente, das ist vollkommen klar, da bildet man sich weiter und so. Aber eben auch, was so für mich jetzt gerade diese Team in Anführungszeichen bitte Führung angeht, ne, also die Organisation dieses Teams, dieses heterogenen Teams. Wir haben zwar alle so ungefähr die gleiche Altersstruktur, aber wie du schon sagtest, wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen und denen sei jetzt auch an der Stelle einfach mal allen gedankt und ich mache das jetzt auch namentlich. Die Laura, Sediment-Grundwasser-Interaktion beispielsweise, Svenja, die ist Bodenbiophysikerin, ja. Katrin ist jetzt hauptberufliche Wissenschaftskommunikatorin, hat aber zu Eisenmineralen in Reisböden geforscht. Mareile, unsere Expertin für Moore und Bodenkarten. Du natürlich, physischer Geograf, teilweise Vertretung einer Professur, das erwähne ich auch immer noch, ne? Also ganz viel Lehrerfahrung auch dabei. Die Alina, die jetzt neu dazu gekommen ist und auch zum Nassreisanbau in der Schweiz promoviert. Und auch der Tim, der mein Kommilitone ist und mit dem ich diese Sache hier gemeinsam gegründet habe, der leider nicht in diesen Folgen in Erscheinung tritt, aber der eine ganz wichtige Rolle einnimmt in diesem Podcast, nämlich dadurch, dass er wirklich gerade die sozialen Medien bespielt, die Website auf dem neuesten Stand hält und wo von ganz vielen Seiten immer ganz viele Informationen auf ihn einprasseln, die er verarbeitet und umsetzt. Also das sind die Leute, ihr habt es mitbekommen, Andres ist in diesem Jahr aus dem Podcast ausgestiegen und auch der natürlich als bodenbiologischer Podcaster zum Beispiel war auch ein wertvolles Mitglied dieses Teams, ne? Und das ist so großartig, dass hier so viel zusammenkommt in diesem Team an Leuten und die aber alle zu organisieren zum Beispiel, das ist so mein Benefit, sage ich mal. Das ist wo ich viel gelernt habe, wo ich mich auch, glaube ich, oder hoffe ich zumindest verbessern konnte, das immer alles ein bisschen in Einklang zu bringen. Und ich will auch ein bisschen kritisch sein an dieser Stelle. Auch was ich gelernt habe, war ja diese Causa Knauf, Julian. Du erinnerst dich ja vielleicht noch so Anfang des Jahres, ne? Da haben wir auch intern viel drüber diskutiert. Könnt ihr alles noch nachhören, die Erklärungen, die sind ja noch veröffentlicht im Feed und so. Aber das war einfach auch eine Kooperation. Das betrifft nicht die Leute, mit denen ich dort im Gelände unterwegs war, überhaupt nicht, aber diese Company quasi, wo ich einfach auch viel drüber nachgedacht habe, okay, inwiefern macht man hier so Werbedeals oder auch nicht, ne? Wenn ich ein Interview mit einem Firmenangehörigen mache, ist das immer Werbung für eine Firma. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, dass das unentgeltlich passiert und so, sondern das ist hier im Feed und das ist eine Werbung für die Firma, weil der Firmenname permanent genannt wird in irgendeiner Weise, ne? Und ich habe das einfach auch selbstkritisch gelernt, dass man sich in dieser Verantwortung, die wir hier auch haben als Medienschaffende, die darauf angewiesen sind, dass sie qualitativ hochwertigen Content produzieren und so, dass man da, glaube ich, diese Partnerschaften kritischer hinterfragt, ne? Und das hat jetzt dazu geführt, dass eben zwei Folgen nicht mehr publiziert sind. Das sind die ersten und einzigen Folgen, die ich tatsächlich depublizieren musste, aus bekannten Gründen. Aber für mich war es auf jeden Fall ein Lerneffekt, da ein bisschen kritischer ranzugehen in Zukunft. Ja. Julian, was wir zusammen gestaltet haben, das wird mir auch sehr in Erinnerung bleiben, sind die bodenkundlichen Berufsfelder. Das war
so dieses riesen Mipperschiff an
Folgen. Ja. Aber auch da, das finde ich so schön. Das war eine Anfrage aus der Community tatsächlich. Und die haben wir beide, also zwei von drei Folgen haben wir ja zusammen umgesetzt. Die dritte war eine Interviewfolge. Fand ich großartig, dass wir da einfach auch Leuten, die vielleicht gerade so in der Selbstfindung, Orientierungsphase sind und so, vielleicht auch ein paar Hinweise geben konnten. Du bietest dich ja dafür an. Du hast ja die meiste Erfahrung auch im Umgang mit Studis. Und das wird mir in Erinnerung bleiben. Und weil wir beide hier gerade zusammensitzen, natürlich Markus Dotterweich. Ich hatte ihn ja gerade schon erwähnt. Die Dotterweich-Skala. Und Markus, ich weiß, dass Markus das jetzt hört. Der hat sich auf LinkedIn, hat er sich schon köstlich amüsiert über die Dotterweich-Skala. Ne? Also das nicht falsch verstehen, dass wir hier den Markus verhohne people. Nee, Markus publiziert Paper wirklich in, wie ich finde, in hervorragender Illustration. Die sind hervorragend illustriert. Wir hatten da so eine Mega-Abbildung, Schrägstrich-Tabelle, wo man alles auf einen Blick erfassen konnte, alle Messparameter und so. Also wirklich großartig. Und deswegen auch hier die Skala Dotterweich, die natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint ist, aber der Hintergrund ist tatsächlich durchaus ernst gemeint. Das ist, dass man einfach auch sich Gedanken machen kann, wie man etwas darstellt.
Naja, ich meine, das ist auch für mich jetzt, also du sagst ja selber so, wahrscheinlich so mit das älteste Eisen-Team, also es wäre fatal, wenn du dann irgendwie nach 10, 15 Berufsjahren sagst so, du hast jetzt ausgelernt. Also das sollte man tatsächlich immer versuchen, auch neue Strategien, neue Arten der Darstellung. Davon lebt ja auch eine wissenschaftliche Community, deshalb publizieren wir ja auch was, damit es in der Öffentlichkeit steht, dass man auch wirklich sagt, okay, man entwickelt Ansätze weiter, holt sich Inspiration, wie was dargestellt wird, ne? Und gibt natürlich dann entsprechend auch Credit, wo man es her hat, ne? Also das ist so der faire Deal dann quasi mit dabei. Und auch das finde ich ja dann halt eine wichtige und spannende Sache. Also wie unterschiedlich man auch tatsächlich jetzt mal rein weg von der Qualität, aber einfach von der methodischen Herangehensweise, wie unterschiedlich ähnliche Befunde dargestellt werden können mit allen Vor- und Nachteilen. Und alleine das, denke ich, wenn man jetzt in den Soltags immer die Paper auch sieht als Beispielstudien, glaube ich, zeigen wir ja auch wirklich insgesamt ein relativ breites Portfolio an, wie kann man den Inhalt Bodenkunde auch gut an die Lesenden bringen. Ne? Also das finde ich ist schon so ein Ding, da sollte man auch nicht aufhören und sagen, so ich habe das jetzt einmal ausgelernt und so bleibt das Ganze. Das ist tatsächlich, finde ich, auch eine ganz, ganz wichtige Komponente dann da drin. Einfach zu sagen, man lässt sich auch mal wirklich von so Inhalten inspirieren und Dingen, wie man es darstellt.
Genau so ist es, ja. Und das ist, manchmal ist das auch eine Sackgasse einfach. Du probierst was Neues aus, merkst, okay, das kommt nicht gut an und so. Dann lässt es bleiben. Aber das einfach mal zu machen und diese Erkenntnis dann mitzunehmen, das ist eigentlich das Bereichernde. Und ich glaube eigentlich auch, dass ihr als Hörerinnen und Hörer hier, dass ihr das auch honoriert, auch diese Entwicklung weiterhin zu sehen in diesem Podcast. Ich habe mich auch bewusst dazu entschlossen, zum Beispiel so diese ersten Folgen, die veröffentlicht wurden, die heute natürlich nicht mehr 100% der Audioqualität entsprechen. Da gibt es zum Beispiel auch eine Folge Heinrich Kotta, die so ein Biopic ist über eine einzelne Person. Das war ursprünglich mal das Konzept, ne? Das ist mittlerweile nicht mehr. Die lasse ich im Feed, weil das soll auch eine Entwicklung dokumentieren, die dieser Podcast hier gegangen ist. Und da gibt's nun mal auch Sackgassen, da gibt's auch Fehler, aber dieser Weg, der ist für mich und für die anderen Teammitglieder, glaube ich, das Entscheidende. Und da hoffen wir einfach auch, dass, wenn ihr das durchhört oder mal nochmal eine ältere Folge hört und so, dass ihr da einfach auch die Entwicklung seht. Und dass euch das vielleicht auch Freude macht. Also wir wollen hier niemanden verärgern mit solchen Sachen, dass eben sich auch mal konzeptionell was ändert oder so, sondern das soll einfach auch die Entwicklung dokumentieren. Und entwickeln, das bringt mich so zum Punkt Ausblick. Ne? Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten kleinen Jahresrückblick gemacht. Vielleicht noch einen Satz so zu den Zahlen, weil du das auch angesprochen hast, ne? Also ich, das ist immer ein bisschen schwierig, so über höheren Zahlen zu sprechen, weil dann wieder die nächste Frage ist, wie wird das gemessen und so. Deswegen lasse ich das weg. Aber gerade Social Media, das hattest du ja gesagt, das ist nach der Wahl in den USA bei uns tatsächlich explodiert, wo wir mehrere hundert Followerinnen und Follower auf der Plattform Blue Sky hinzugewonnen haben. Ich habe euch da immer in unserer WhatsApp-Gruppe da auf dem Laufenden gehalten, ne? Dass ich gar nicht fassen kann. Ich habe ein Ritual, das droppe ich hier mal. Wirklich jeden Sonntag so um 10 Uhr herum ist so meine Zeit dann, ne? Sonntag, ein bisschen der ruhige Tag. Da setze ich mich hin und notiere akribisch auf allen Social-Media-Plattformen, wie viele Follower, / gefällt mir, was auch immer, haben wir da und trage das in eine Excel-Tabelle ein. Das ist so mein Ding. Das mache ich seit etwas über einem Jahr, wo es relevant ist. Und ich bin einfach vom Glauben abgefallen, dass eben diese Wahlergebnisse in den USA tatsächlich scheinbar dazu geführt haben, dass die Follower auf X, was mal Twitter war, die haben signifikant abgenommen. Und gleichzeitig haben wir eben auf Blue Sky. Ich habe hier einen Sprung. Am 10. November hatten wir noch 204 Follower auf Blue Sky, eine Woche später dann 313, eine Woche später 566, eine Woche später 615, dann 675, 687, 705, also das hört auch noch nicht auf. Der Anstieg flacht ab, ja, aber das ist krass, dass solche geopolitischen Dinge dann auch Auswirkungen auf so einen kleinen Bobel-Podcast haben hier, ne?
Ja.
Kann man sich nicht vorstellen. Ja, aber da genug des Rückblicks. Wir freuen uns natürlich auf weitere Followerschaften. Aber Ausblick, was erwartet uns eigentlich hier im nächsten Jahr? Kann man natürlich schlecht planen, so, aber das, ich habe mal so ein paar Punkte angeschnitten, die man, glaube ich, schon droppen kann an der Stelle. Julian, du könntest ja jetzt zum Beispiel als Privatperson hergehen, könntest sagen, pass auf, Soulcast finde ich cool, aber nur die Lehrbuchfolgen, ne? Weil, keine Ahnung, ich will das nochmal rekapitulieren oder ich studiere vielleicht gerade, ne? Oder so, ne? Oder nur Soul Talks oder nur Interviews, ne? Und da wird es jetzt in naher Zukunft tatsächlich schon eine Möglichkeit geben. Ich habe nämlich jetzt damit angefangen, so verschiedene RSS-Feeds zu erstellen. Das lässt sich technisch aus meiner Sicht relativ einfach lösen. Ich weise halt den Folgen, die in unserem Hauptfeed veröffentlicht sind, nur so ein paar Etiketten zu und erstelle personalisierte RSS-Feeds und die findet ihr dann auf unserer Website unter dem Punkt Feeds, ne, ist auch in der Menüleiste angezeigt. Und was ich jetzt schon gemacht habe, ist eben die deutschsprachigen Lehrbuchfolgen dort zu veröffentlichen. Also ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr diesen RSS-Feed in euren Podcatcher einpflegt quasi, nur auf die Lehrbuchfolgen zum Beispiel zurückzugreifen. Oder halt Soul Talks, Interviews. Ich glaube, ich werde da noch so eine Kombination machen, Soul Talk und Interview, weil das ja so diese Dialogformate sind, wo es ein bisschen nerdiger zugeht, ne? Und das werde ich auf jeden Fall machen. Das weißt du noch gar nicht, Julia, ne? Das ist jetzt du hast gerade auch die Brille so hochgenommen.
Ich kenne einige Podcasts, die es auch so machen. Also
ja.
Es ist echt angenehm, eigentlich, ja. Ne? Dass du dann wirklich sagst, so, du kannst dich auch nochmal wirklich auf den Inhalt fokussieren und einstellen. Der halt das Relevanteste ist, gerade wenn man so unterschiedliche Formate in einem Feed halt eben bespielt, ne?
Ja, das ist, war genau der Hintergrund, weil wir haben nun mal eine heterogene Hörerinnenschaft und das ist vollkommen okay. Und ich glaube, man könnte das auch verstehen, wenn ihr jetzt keine Lust habt, euch jedes Mal alle Folgen immer in euren Feed spielen zu lassen. Deswegen, da diese technische Möglichkeit gibt's. Das habe ich einfach jetzt, ist also jetzt die Weihnachtszeit. Also ganz ehrlich, da macht man ein bisschen Daydrinking, man isst viel, man schläft viel und so. Und ich mache halt so Nerd-Kram, ne? Und da gehört das für mich eindeutig dazu. Und auch eine Sache, die es in naher Zukunft geben wird, sind eben Lehrbuchfolgen in englischer Sprache. Das haben wir ja schon gedroppt hier, dass die Alina das machen wird. Und das finde ich auch so schön. Das hat hier in der Team, in Anführungszeichen, Führung auch sehr gut funktioniert. Wir werden also nicht nur die Lehrbuchfolgen 1:1 ins Englische übersetzen und neu veröffentlichen. Nein, weit gefehlt. Die Lehrbuchfolgen werden, die jetzt in deutscher Sprache publiziert sind, auch gleich nochmal fachlich überprüft. Das ist dann so ein Vier-Augen-Prinzip. Das haben wir jetzt gleich festgelegt. Und zweitens wird es dann ein System geben, was quasi sagt, die deutschsprachigen Lehrbuchfolgen orientieren sich bodensystematisch eben an der KA6. Da wird es auch mehr ins Detail gehen tatsächlich. Das habe ich mir explizit vorgenommen, da bestimmte Bodenhauptgruppen nacheinander durchzusprechen, mit Referenz auch wirklich auf die KA6, dass Lernenden das besser möglich ist, auch wirklich zu folgen inhaltlich, ne? Und die englischsprachigen Folgen werden gleichsam eben auf die WRB referenzieren, ne? Und das wird auch nochmal ein inhaltlicher kleiner Aufwand tatsächlich, das dann sinnvoll zu übersetzen. Es gibt einige Lehrbuchfolgen, da wird das nicht ohne weiteres möglich sein, aber die Alina ist da firm und hat da Bock drauf. Und dann haben wir sozusagen Lehrbuchfolgen in deutscher Sprache referenziert auf die KA6 und in englischer auf die WRB, Julian. Und dann kannst du das in deine Vorlesung 1:1 einbauen. Ja. Das ist meine Hoffnung. Es gibt mindestens eine Professorin, die das schon macht, die auf entsprechenden Vorlesungsfolien verweist, auf eine entsprechende Soulcast-Folge. Ne? Das ist sehr cool. Gleich mit QR-Code und so kannst du die gleich live anhören. Ja. Aber auch,
so weit sind wir noch nicht. Ja. Ich habe es nur mal angekündigt bei uns am Anfang, so was gibt's so drumherum. Es wird hier auch noch andere schöne Podcasts genannt, ne, die so in der gleichen thematischen Ecke hängen ungefähr. Ja, aber klar, ne, das sorgt natürlich dann auch immer mal wieder für ein bisschen Zulauf dann noch.
Julian, Freiheit der Lehre. Ich wollte dich da nicht jetzt in eine Richtung schubsen, aber die Möglichkeit zumindest theoretisch besteht. Und ich habe, glaube ich, noch eine letzte zwei Ankündigungen habe ich noch, die euch aus den Latschen hauen werden, einschließlich dich, Julian. Weiß gar nicht, ob ich dir das schon gesagt habe. Aber das Sounding Soul Projekt aus der Schweiz, das habe ich ja interviewtechnisch schon einmal abgegrast. Marilena Schumann war die Gesprächspartnerin und es wird ab 2025 Sounding Soil in ähnlicher Form auch in der Bundesrepublik Deutschland geben. Es ist so ein Meilenstein von denen, den die sich gesetzt haben, wirklich auch diese Bodenmikrofone Citizen Science mäßig im deutschen, also im bundesrepublikanischen Raum verleihen zu können. Und ich werde das übernehmen tatsächlich. Ja, also das wird auch eine Soulcast Sidequest werden, dass diese Bodenmikrofone erstmal in geringerer Stückzahl, aber in mehreren Ausleihperioden über mehrere Wochen hinweg tatsächlich hier in der Bundesrepublik verliehen werden. Entsprechende Informationen werde ich dann zu entsprechender Zeit auch nochmal hier im Podcast breitstreuen. Aber dann habt ihr sozusagen die Möglichkeit, wenn ihr Bock habt, über mich quasi direkt diese Mikrofone gegen einen kleinen Obolus auszuleihen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, Julian. Du hast auch schon Interesse bekundet, ne?
Naja, ja.
Kannst ja dann tolle Sachen machen mit Studis Waldboden versus Ackerboden und alles, was man sich darunter vorstellen kann. Aber das ist mal so eine Neuigkeit, ja. Hast du damit schon mal Berührung gehabt eigentlich? Bodenmikrofon?
Überhaupt nicht.
Nee, gar nicht. Das ist, das wird die Mareile Anfang des Jahres auch in einem Soul Talk nochmal besprechen, so die wissenschaftliche Seite und auch die künstlerische Perspektive auf dieses Thema. Das ist ja sehr interessant. Und ein letzter Punkt ist natürlich, dass wir jetzt schon in Gesprächen sind, die darauf hinweisen, dass sich auch im Team nochmal was tun wird, in positiver Hinsicht, ja. Weil wir haben natürlich so ein paar brachliegende Felder, sage ich mal, wenn man sich die inhaltlichen Schwerpunkte der Teammitglieder so anguckt, sind da noch ein paar offen. Vor allem so das Thema Bodenbiologie, das ist ganz wichtig, was wir, glaube ich, nicht abdecken derzeit, seit Andres nicht mehr dabei ist. Und das andere ist ja zum Beispiel auch so technische Fragen, Bodensanierung beispielsweise, ne? Und da kann ich, glaube ich, schon darauf hinweisen, dass es da möglicherweise Veränderungen im Team geben wird, die dazu führen werden, dass wir diese Themenfelder noch besser beackern können. Also ihr seht, auch 2025 hält einiges bereit. Und Julian, du wackelst jetzt schon ganz aufgeregt hin und her, freust dich auch aufs neue Jahr, ja?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist schön. Das, ja, eigentlich so viel zu dieser kleinen Rekapitulation und zum Ausblick auf das neue Jahr. Julian, wie hältst du es mit Neujahrsvorsätzen? Ist das was du aktiv praktizierst oder wie machst du das?
Ah, jetzt nicht so aktiv, ne? Ich glaube, so der Standard ist halt immer, man möchte sich mal noch ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen fitter nochmal sein, ein bisschen mehr Zeit hier und da haben, aber eigentlich passt das relativ gut momentan.
Also, ja. Ja, geht mir auch so. Also ich brauche jetzt diesen Jahreswechsel nicht, um mir was vorzunehmen. Das mache ich auch unabhängig davon. Aber wenn ich mir was vornehmen wollte für diesen Podcast, dann ist es, glaube ich, dass wir als Team hier, als Podcast-Team alle weiter so schön miteinander arbeiten. Auch das gilt natürlich jetzt auch den Teammitgliedern, die das gerade hören, dass wir weiter so hochwertigen Content produzieren und dass wir vielleicht auch euch motivieren da draußen, weiß ich, was Ähnliches zu schaffen. Ne? Also es darf auch nicht der Gedanke aufkommen, irgendwie, ja, wenn wir jetzt nochmal einen neuen Podcast starten oder so, dann nimmt das dem Zollcast die Hörerinnen weg. Ne? Das ist kompletter Quatsch. In der Podcast-Community ist kein Konkurrenzdenken, was sich da manifestiert. Das habe ich noch nicht erlebt, sondern die Podcast-Schaffenden wissen, dass das halt ein sehr individuelles Medium ist. Ne? Entweder du erreichst eben die Rezipientinnen und Rezipienten oder du erreichst sie eben nicht mit dem, was du machst. Und von daher ist so ein Konkurrenzdenken, das ist da fehl am Platz. Ne? Sondern wenn ihr sowas vorhabt, vielleicht auch einen internen Podcast für eure Arbeitsgruppe oder so produzieren wollt, dann meldet euch ruhig info@zollcast.de. Da helfen wir auch, geben Starthilfe, technische Fragen, alles, was da dazugehört. Das wäre, glaube ich, auch eine Bereicherung, wenn es da noch ein ergänzendes Angebot gäbe, auch in Austausch zu treten und so. Also das wäre tatsächlich was ich mir vornehmen würde, auch anderen Starthilfe zu geben mit der Erfahrung und weiter im Team so gut zusammenzuarbeiten. Ja, bleibt mir nur noch nochmal Dankesworte loszuwerden, und zwar an den potenziell letzten Spender dieses Jahres, den Stefan. Das vielen lieben Dank, Stefan. Du hast tatsächlich es erreicht mit du hast es auch deklariert als Weihnachtsspende, dass dieser Podcast jetzt für dieses Jahr ausfinanziert ist. Weihnachtsspende Zollcast ist der Verwendungszweck, also der Stefan, der das getan hat, fühlt sich jetzt bitte angesprochen und explizit Dankeschön, weil du hast den Podcast hier ausfinanziert für dieses Jahr. Applaus an der Stelle. Großartig, und wir danken natürlich euch allen für eure Hinweise, für eure Anmerkungen, für eure Kritik, die uns hilft, immer besser zu werden. Natürlich einfach, dass ihr da seid. Das ist ganz selbstverständlich. Und auch für das neue Jahr und für alles, was dann kommt, gilt, dass ihr immer über info@zollcast.de uns erreichen könnt, Feedback, Anmerkungen, Ideen äußern könnt, darüber hinaus auf diversen sozialen Medien, die wir hier teilweise schon genannt haben. Und Julian, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Deckel drauf. Ne? Sind jetzt über eine Stunde, aber trotzdem noch relativ kurz für so eine andächtige Folge. Das war Zollcast Folge 122 vom 25. Dezember 2024. Und ich würde sagen, Julian und Christoph wünschen euch an dieser Stelle ein frohes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Unfallfrei, bleibt gesund, und wir hören uns dann im neuen Jahr alle wieder hier zu einer neuen Folge des Zollcast. Gehabt euch wohl, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.